Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati, und guten Morgen, liebe Herzis.
Einen wunderschönen guten Morgen. Felix, du weißt nicht, wie lange ich mich schon auf diesen Moment gefreut habe, wenn du wieder zu mir sagst, guten Morgen, Tati, guten Morgen, liebe Herzis. Es ist jetzt 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben.
Ja, es ist crazy. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, so viele von euch Herzis draußen habt uns auch schon vermisst. Aber wir sind wieder da. Tati, willst du vielleicht kurz verraten, wie es zu dieser Pause gekommen ist?
Ja, Herzis, es gibt schöne News. Wir sind nochmal Eltern geworden. Wir haben Tochter Nummer 3 Anfang März zur Welt gebracht. Also mein Mann und ich, haben uns wahnsinnig darüber gefreut und sind ja im absoluten Babyglück und sind müde und sind ja hier irgendwie versuchen wir dem Chaos Herr zu werden mit 3 Kindern. Aber es ist unfassbar schön und ja, bitte seht es mir nach, wenn ich irgendwie immer noch so voller Glückshormone bin und mein Kopf noch, ja, ganz, ganz benebelt ist. Aber ich freue mich, jetzt wieder hier zu sein und mit euch über ein wichtiges Kinderhautthema zu sprechen.
Tati, ich finde es auch wahnsinnig schön und ich freue mich auch total für die ganze Braun-Familie. Ich freue mich besonders, dass es euch gut geht, dass alles gut gegangen ist, dass es dir gut geht, dass es den Kindern gut geht. Und ich kann mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Act sein muss, mit 3 Kindern zu Hause irgendwie zurechtzukommen. Chapeau von meiner Seite.
Ach, danke, Felix.
Wir haben ja sozusagen in Anbetracht der aktuellen Situation bei dir zu Hause, haben uns überlegt, was können wir thematisch heute angehen? Welches Kinderhautthema wäre heute vielleicht spannend und würde gut zur Situation passen? Und da hast du, glaube ich, gesagt, dass du einfach ganz gern so ein bisschen drüber sprechen würdest, wie das so ist. Ja, es kommt ein neues Kind auf die Welt und auf einmal hat man ja mit ganz vielen Hautthemen auch zu tun. Ja, wie wirklich richtig, wann muss ich eincremen, Wundschutzcreme, relevant oder nicht und so weiter und so weiter. Und weil du das Ganze ja sozusagen jetzt zum 3. Mal durchgemacht hast, ist es vielleicht ganz spannend für unsere Herzis, wenn wir im Prinzip diese Reise nochmal aus der Perspektive einer Kinderhautärztin erleben können.
Ja, super gerne. Felix, ich meine, die Kleine ist ja jetzt 4 Wochen alt. Das heißt, sie ist heute offiziell nicht mehr eine Neugeborene. Und ich glaube, alle Eltern, die gerade zuhören, wissen auch, wie schnell diese Zeit irgendwie verfliegt, diese ersten so besonderen Wochen. Und deswegen war es mir irgendwie ein Anliegen, das nochmal mit euch, liebe Herzis, zu teilen, was ja für mich in den ersten 4 Lebenswochen als Mama und natürlich als Kinderhautärztin irgendwie so aus Hautpflegesicht relevant war, weil ich es dann wahrscheinlich gleich auch wieder vergessen würde. Deswegen, ja, let's dive in und lass uns gern darüber sprechen.
Sag mal, mich würde zum Anfang gleich mal interessieren, gab es irgendeine Sache, die du vielleicht schon vergessen hattest, wo du jetzt wieder so warst, okay, krass, irgendwie das muss man ja auch machen oder ich hatte das ganz anders in Erinnerung oder so?
Du, Felix, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt Mama von 3 Kindern. Und ich meine, beruflich habe ich ja nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun und trotzdem, ich stand auch jetzt beim 3. Mal wieder irgendwie so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und man ist ja am Anfang, hat man schon so ein bisschen, wenn ich sagen, wie Berührungsängste, aber man ist man liebt diesen Menschen so sehr und gleichzeitig ist man aber auch total verunsichert und will natürlich nur das Beste und nichts falsch machen und so geht's mir da natürlich auch, ja. Und insofern, also ich glaube, alles, der erste Handgriff, das erste Mal baden, irgendwie die Nabelpflege am Anfang, also das Windeln, selbst wieder so ein ganz kleines Baby zu wickeln, das ist die ersten 1-2 Male noch so ein bisschen ungewohnt, auch im 3. Durchgang. Aber allgemein würde ich sagen, bin ich jetzt insgesamt deutlich sicherer und entspannter, würde ich sagen, als noch bei Nummer 1 und Nummer 2.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, Tati, du hast ja gerade schon das Baden angesprochen. Das ist ja auch so ein Thema, haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, aber vielleicht können wir da nochmal reingehen. Wie oft badest du denn? Da gibt es ja die verschiedensten Theorien. Die einen sagen irgendwie jeden Tag und die anderen sagen, maximal 2-mal in der Woche. und andere wiederum baden noch seltener. Was ist da der richtige Weg?
Ja, das ist wirklich so eine riesige Blackbox, das Thema Baden und wie häufig man baden soll. Ich habe unsere Kleine vielleicht das erste Mal so nach 2-3 Wochen gebadet. Ich meine, vorher muss man fairerweise sagen, ist das ja gar nicht nötig. Die sind ja auch nicht wirklich schmutzig in aller Regel. Irgendwann beginnen dann doch so ein bisschen die Hautfalten so ein bisschen anzumüffeln, weil sich dann doch natürlich irgendwie so ein bisschen Milch und Schweiß und so ein bisschen Fussel und so weiter da alles ansammeln. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es mal Zeit. Ja, und ich weiß nicht, insgesamt in den 4 Wochen habe ich sie vielleicht jetzt 2 oder 3 Mal gebadet. Also ihr seht, öfter als einmal die Woche mache ich das gar nicht. Und es ist auch so ein bisschen lustig, weil ich glaube, bei den anderen beiden Großen, zumindest habe ich das in Erinnerung, dass die das von Anfang an super schön fanden, das Baden. Und ich meine, wir kommen ja alle aus dem Wasser, aus dem Fruchtwasser. Und deswegen denke ich mir immer, Babys fühlen sich doch natürlicherweise wohl im Wasser. Aber unsere Kleine findet Baden momentan eher doof. Das heißt, wir versuchen das so ein bisschen zu minimieren, den Stress gerade.
Okay, aber ich nehme mit, du hast 3 Wochen gewartet, bis das erste Bad sozusagen gemeinsam gemacht wurde. Und es bedeutet also auch, man muss sich da nicht stressen, sondern man kann einfach starten mit einem Waschlappen und im Prinzip hier und da ein bisschen sauber machen. Du nimmst ja auch ganz gern Mandelöl, oder? Um so festsitzende Verschmutzungen sauber zu machen.
Genau, also das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Wenn man also gerade am Anfang so dieses Mekonium, dieser anfängliche Stuhl, der ja so ganz dunkel ist und auch so richtig fest klebt und so zäh ist, bevor man da irgendwie wie wild anfängt, in dieser sehr empfindlichen Haut zu rubbeln, macht es in der Tat Sinn, dass man da einfach ein weichen Waschlappen nimmt mit lauwarmem Wasser und da vielleicht ein bisschen einfach ein hautpflegendes Öl drauf gibt. Mandelöl hast du schon angesprochen, ist eine gute Möglichkeit. Es ginge auch in Sonnenblumenöl zum Beispiel oder Jojobaöl. Da einfach einen kleinen Klecks mit auf den Waschlappen geben und dann kann man eigentlich gerade so diese festhaftenden Verschmutzungen ganz gut ablösen. Ja, das würde ich gezielt machen. Ins Badewasser, ehrlicherweise, Felix, gebe ich gar nichts. Die Studienlage sagt ja auch, dass Badezusätze bei Babys und bei Kindern keinen Mehrwert für die Hautpflege liefern, sondern das Leitungswasser in aller Regel vollkommen ausreicht. Und so handhabe ich das auch.
Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht manche denken, okay, Leitungswasser ist ja schön und gut so. Natürlich will man keine Badezusätze, die irgendwie Kontaktallergen enthalten oder die Haut reizen. Aber trotzdem versucht man ja, das Kind möglichst sauber zu bekommen. Hast du da noch irgendwelche Tipps?
Ja, wie gesagt, also richtig schmutzig sind die ja nicht, aber wo sich schon immer wieder was ansammelt, sind eben diese Hautfalten, sprich also Halsfalte, die Achselhöhlen, die Leisten, Po-Genitalbereich, die Kniekehlen, Armbeugen. Und da gehe ich dann wirklich einfach mit einem Waschlappen quasi beim Baden einfach nochmal gezielt hin und versuche diese Bereiche auch wirklich gründlich zu reinigen. Einfach durch diese mechanische Reinigung mit dem Waschlappen kriegt man das eigentlich auch gut weg. Man könnte auch noch einen Schuss Öl dazugeben auf den Waschlappen, aber ich habe das bis jetzt einfach nur mit Waschlappen und Wasser hinbekommen. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass man die nicht nur gründlich reinigt, die Hautfalten, sondern auch wichtig danach auch gründlich wieder trocknet. Denn wenn sich da wieder Feuchtigkeit einfach durch das Badewasser ansammelt, dann läuft man Gefahr, dass die Haut da gereizt wird, rot wird, sich entzündet und auf Dauer sich da auch so kleine Wunden bilden können. Das möchte man möglichst vermeiden. Das heißt, ich trockne einfach oder tupfe mit dem Handtuch dann die Stellen nochmal gut ab und ich verwende tatsächlich auch einen Föhn und föhne die Stellen dann nochmal trocken. Wichtig ist halt, dass man da die Temperatur runterregelt und ich habe auch immer so die Hand quasi an der Stelle, damit ich selber spüre, wie lang und in welchem Abstand ich den Föhn da draufhalten kann. Denn die Haut ist ja noch super, super empfindlich und da sollte man auf keinen Fall irgendwie Verbrennungen erzeugen.
Das stimmt, ja, da muss man echt aufpassen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, es ist noch gar nicht so wild, aber am Ende kommt da aus diesem Föhn eine wahnsinnige Hitze raus. So. Wenn man jetzt mit dem Baden fertig ist und abgetrocknet ist das Kind auch schon, dann ist ja als nächster Schritt im Prinzip das Eincremen dran, oder?
Ja, das ist ja so eine Frage, die auch immer wieder kommt. Muss man denn überhaupt eincremen? Und wenn ja, wie oft? Und da sage ich immer, also man sollte, wenn die Haut so gesund ist, ja, und normal aussieht und sich nicht trocken anfühlt und nicht schuppig ist, muss man nicht eincremen. Aber nach dem Baden würde ich die Haut immer eincremen. Und warum? Weil eben sonst die Haut nach dem Baden wieder viel Feuchtigkeit verliert und dadurch austrocknen kann. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass nach dem Baden die Haut besonders aufnahmefähig ist für so eine Pflegecreme. Und deswegen ist das eigentlich der ideale Zeitpunkt. Und da mache ich so, dass ich wirklich die Pflegecreme einmal von Kopf bis Fuß auftrage auf die komplette Haut und nur gucke, dass eben in den Hautfalten da keine Cremereste sich ablagern, sondern da gehe ich dann im Zweifel auch nochmal mit dem Handtuch hin und gucke, dass ich da die Cremereste nochmal entferne.
Ich meine, grundsätzlich sehe ich das genauso, wie du sagst. Eine Haut, die gesund ist von einem Kind, braucht im Prinzip nicht regelmäßig eingecremt werden. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass besonders bei diesen ganz kleinen Kindern ist die Haut ja immer unreif. Die Hautbarriere ist immer unreif. Das bedeutet, die verlieren immer ein bisschen mehr Feuchtigkeit und die Haut ist ganz, ganz häufig auch zu trocken. Und viele von den Eltern, die heute zuhören, haben ja auch Kinder zu Hause, die Neurodermitis haben und eben Kinder, deren Haut wahnsinnig, wahnsinnig trocken ist. Und deswegen finde ich, macht es total Sinn, was du sagst. In jedem Fall, egal ob die Haut jetzt besonders trocken ist oder nicht, nach dem Baden einmal von oben bis unten einzucremen, um eben auch Hauttrockenheit und Reizungen und so weiter vorzubeugen.
Genau, Herr Felix, du hast natürlich vollkommen recht. Wenn jetzt mein Kind spürbar trockene, raue, schuppige Haut hat, dann kann man jeden Tag die Haut mit Pflegecreme eincremen. Also dieses nach dem Baden einmal die komplette Haut wäre für mich so das Mindestmaß. Man kann aber natürlich, wenn es denn die Haut erfordert, auch jeden Tag eincremen. Absolut. Und ich glaube, was wir natürlich viel sehen, ist sozusagen diese Abschuppung in den ersten Lebenswochen, was total normal ist. Das nennt sich postnatale Desquamation, also heißt nur Abschuppung nach der Geburt. Haben fast alle Babys, ist total normal und ist einfach darauf zurückzuführen, dass sich die Haut auch erstmal umstellen muss auf das Leben im Mutterleib, im Wasser, hin dann zum hier Ankunft auf der Welt mit der trockenen Umgebung. Das ist, wie gesagt, nicht krankhaft, ist kein Hinweis auf Neurodermitis oder Ähnliches. Aber in so einer Situation, wenn die Haut schuppig ist, dann kann ich natürlich die Hautbarriere unterstützen, indem ich da Pflegecreme anwende. Ja.
Voll. Ich sehe ja relativ viele Patienten, genauso wie du auch. Und da kommt ganz häufig die Frage, ob man denn was falsch macht, wenn man zu viel cremt. Und ich finde, das wäre jetzt nochmal super, ein super guter Zeitpunkt, um darauf einzugehen. Weil viele Eltern fragen so, hey, wenn ich jetzt mein Kind immer eincreme, dann verlernt die Haut doch irgendwie, sich selbst rückzufetten. Was antwortest du auf so ein Statement?
Ja, diesen Mythos hört man ja total oft, Felix, aber es ist wirklich ein Mythos. Also das stimmt so nicht. Die Haut verlernt nicht, sich selber rückzufetten, nur weil ich jeden Tag Creme anwende. Da könnt ihr unbesorgt sein, Herzis. Ihr könnt gerne, wenn es die Haut erfordert, jeden Tag eincremen, ohne dass die Haut verlernt, wie es richtig geht.
Ich sehe schon die vielen Fragezeichen in den Köpfen unserer Herzis jetzt gerade. Und Tati, weißt du was? Ich sehe förmlich schon die vielen Fragezeichen in den Köpfen unserer Herzis, die gerade zuhören. Weil die fragen sich natürlich, welche Produkte sind denn die richtigen für so ein kleines Kind?
Ja, also wie bei der Hautpflege auch, gilt bei den Inhaltsstoffen weniger ist mehr. Ich würde euch empfehlen, auf ein Pflegeprodukt zurückzugreifen, was einmal von der Konsistenz her eher so ein bisschen leichter ist, also mehr Feuchtigkeit, mehr Wasser enthält und nicht ganz so fett und reichhaltig ist, weil wir eigentlich nicht wollen, dass wir quasi wie so ein Fettfilm, wie so eine Versiegelungsschicht über die Haut legen, unter der die Haut nicht mehr atmen kann. Also lieber was so ein bisschen eine leichtere Lotion ist oder eine leichtere Creme, nicht zu fett. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, konkret zu Inhaltsstoffen, da ist es so, dass ich auf jeden Fall milde und trotzdem feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Glycin empfehlen würde oder sowas wie Dexpanthenol, Panthenol auch sehr gut. Und dann brauche ich natürlich immer noch ein bisschen Fett und da kann man zum Beispiel hauteigene Fette wie Ceramide gut verwenden oder pflanzliche Öle, sowas wie zum Beispiel Nachtkerzenöl, Mandel, Shea-Butter. Das sind auch tolle Inhaltsstoffe in Pflegecremes, gerade für so junge Babys.
Und wenn ihr da auf der Suche nach Produkten seid, dann würde ich euch empfehlen, abonniert gerne unseren Newsletter, den Kinderhautkompass. Tati hat da wieder ganz tolle Produkte für euch zusammengesammelt. Tati, kommen wir zum nächsten Punkt. Wickeln. Das ist ja auch was, wo man sich sozusagen wieder dran gewöhnen muss, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja ein bisschen anders. Wenn die Kinder größer sind, wickelt man sie ja häufig auch noch. Aber wenn die so mini klein sind, dann ist ja auch das Wickeln irgendwie so was ganz Besonderes. Sag mal, auf was muss man da achten?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man einfach regelmäßig tatsächlich die Windel wechselt. Also man will einfach vermeiden, dass da über einen längeren Zeitraum auf diese sehr, sehr empfindliche Haut mit der unreifen Hautbarriere Feuchtigkeit, sprich Urin und Stuhl mit aggressiven Enzymen, die da enthalten sind und Bakterien und Keimen, dass das zu lange quasi auf die Haut einwirkt, weil dadurch weicht die Hornschicht auf und dadurch gelangen dann eben diese aggressiven Stoffe in die Haut und können Entzündungen verursachen. Und das führt ja ganz häufig dazu, dass die Babys dann auch einen wunden Po bekommen, auch Windeldermatitis genannt.
Sag mal, was ist da deine Erfahrung? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie früher oder später jedes Kind mal eine Windeldermatitis hat. Wie war das bei euch?
Ja, Felix, also meine beiden Kinder, ich muss mal überlegen, die Großen, die hatten schon so ein bisschen so Ansätze einer Windeldermatitis, würde ich sagen. Also wenn ich merke, oh, da wird die Haut rot und beginnt schon so ein bisschen sich zu entzünden und oberflächlich so erosiv zu werden, so ein bisschen wund, dann habe ich da natürlich versucht, dagegen zu steuern. Also es war zum Glück nie so ganz doll. Aber klar, es ist schon echt eine Aufgabe. Man muss wirklich mit diesem Windelwechseln echt hinterher sein und auch gucken, dass man immer wieder Windelpausen einlegt, damit einfach Luft an die Haut kommt, die Haut wieder atmen kann. Das ist schon wichtig, ja.
Und was man ja auch machen kann, um solche entzündete Haut im Windelbereich zu vermeiden, ist Wundschutzcreme zu verwenden, oder? Würdest du sagen, dass man das nur dann verwendet, wenn die Haut schon gereizt ist, oder würdest du einfach standardmäßig zu jedem Windelwechseln Wundschutzcreme verwenden?
Also ich kann dir nur sagen, wie ich das jetzt bei meinen Kindern und bei meiner Tochter jetzt aktuell mache, immer, also ich nehme es nicht bei jedem Mal Windelwechseln, sondern ich mache das wirklich nur, wenn ich sehe, oh, da wird die Haut schon ein bisschen rot. Und dann mache ich das wieder bei ein paar Mal Windelwechseln, dass ich gucke, dass erstmal ich die Haut gründlich reinige. Dafür nehme ich einfach ein weiches Tuch, einen weichen Waschlappen, Wasser, gucke, dass ich ein bisschen Zeit vergehen lasse, dass es auch wieder vollständig trocknet. Und dann gebe ich diese zinkhaltige Wundschutzcreme drauf. Aber eben nicht bei jedem Mal Windel wechseln, sondern nur, wenn ich das Gefühl habe, oh, die Haut wird rot. Oder aber auch zur Nacht, weil da muss ich ehrlich sagen, wenn da jetzt nur Pipi in der Windel ist, dann wechsle ich die nicht jedes Mal, sondern versuche, dass wir möglichst viel Schlaf bekommen. Und da trage ich dann einfach prophylaktisch schon mal eine Schicht zinkhaltiger Wundschutzcreme auf.
Voll, das macht total Sinn. Das machen wir ganz genauso auch, Tati.
Sehr gut.
Gibt es da bei der Wundschutzcreme irgendwas, was man beachten muss, Tati? Weil wenn du mal so guckst, bei DM sind ja wahnsinnig viele verschiedene Produkte, die man da kaufen kann.
Die meisten Produkte enthalten ja tatsächlich Zinkoxid. Das ist ja das, was die eben auch so diese weiße Farbe gibt. Und Zinkoxid ist eigentlich hervorragend geeignet als Wundschutzcreme, weil es zum einen so ein bisschen austrocknet, zum anderen ein bisschen antientzündlich wirkt und auch ein bisschen antibakteriell. Also das checkt schon ziemlich viele Boxen, wenn es darum geht, eben einen wunden Po vorzubeugen oder zu behandeln. Was ich aber dann auch immer noch brauche, ist irgendwas, was wie so eine Art mechanische Schutzbarriere bildet. Also einfach Fett, was da länger auf der Haut liegen bleibt. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann sowas wie Petrolatum, also wie in Vaseline enthalten, verwenden. Lanolin, das Wollwachs. Wäre ich allerdings vorsichtig, wenn ich ein Kind habe, was irgendwie zu Neurodermitis neigt oder es entwickeln könnte, würde ich von Lanolin absehen, weil es auch mal Allergien verursachen kann. Ansonsten aber von der Funktion her ist Wollwachs sehr gut geeignet, um diesen Versiegelungsfilm zu bilden. Ich kann aber natürlich auch wieder auf pflanzliche Öle zurückgreifen, sowas wie Shea-Butter, Jojoba-Öl, Mandelöl. Auch das wird gerne eingesetzt in Wundschutzcremes, einfach als Pflege zum einen, aber auch als schützenden Öl- oder Fettfilm auf der Haut.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch schon wieder was für unseren Newsletter vorbereitet hast, weil da muss man ja halber Biochemiker sein, um da richtig durchzusteigen.
Klar, gerne. Ich habe euch einfach mal rausgesucht, Produkte, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, entweder bei meinen eigenen Kindern oder bei Patienten. Guckt euch das sehr, sehr gerne bei uns im Kinderhaut-Kompass-Newsletter an.
Noch so ein Thema bei der Kinderhautpflege ist ja das Nagelschneiden, oder? Ich meine, Nägel gehören ja im Prinzip auch mit zur Haut. Ja, das Horn des Nagels ist ja im Prinzip das gleiche Material wie die äußerste Hornschicht. Und ich erinnere mich bei unserem Kleinen, was der für kleine Raubtierkrallen immer hatte und wie schwierig das manchmal war, die zu schneiden, weil er immer so gezappelt hat und man ihn ja auch nicht verletzen wollte. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man es am cleversten macht?
Oh Felix, ich sag dir, ich sah so wüst aus in den ersten Wochen. Wirklich mein Gesicht, meine Brust, es war alles zerkratzt. Die hatte wirklich so solche Krallen, die Kleine. Weil normalerweise steht ja überall in den Lehrbüchern und auch wenn man Hebammen fragt, sagen sie ja oft, ja, die ersten Wochen, die ersten 6 Wochen sollte man oder braucht man keine Fingernägel schneiden. Also dieses Mal war ich wirklich nach 2 Wochen so, dass ich gesagt habe, also die Krallen müssen ab. Das ist ja hier selbst und fremdgefährdend, weil klar, die Kinder kratzen sich ja selber auch im Gesicht auf, können sich sogar in den Augen aufkratzen und sich da verletzen. Also es gibt schon Gründe, warum man auch in den ersten Lebenswochen über das Fingernägelkürzen nachdenken sollte. Und ich habe da super Erfahrungen einfach mit einer stinknormalen Feile gemacht. Also mir ist das mit dem Schneiden auch einfach noch ein bisschen heikel, weil der Nagel ist ja selber auch super weich und sozusagen klebt ja nah an der Haut dran. Und da hätte ich einfach Angst, dass ich da in die Haut schneide. Und deswegen mache ich das so, dass ich einfach eine sehr weiche Feile nehme, ganz stinknormale Erwachsenenfeile, aber eben die weiche Seite. Und dann ziehe ich immer so die Nagelhaut quasi vom Nagel weg und feile dann einfach den Nagel so ein bisschen von oben runter. Wichtig ist, dass er halt nicht zu kurz wird und dass man jetzt nicht irgendwie den rund feilt, sondern möglichst eckig belässt, dass da nichts einwächst. Und dann geht es eigentlich wunderbar. Am besten ehrlicherweise, wenn die Kleine schläft.
Ja, das ist wahrscheinlich der Geheimtipp, weil sonst ist mit dem Zappeln kann das Ganze ganz schön gefährlich machen. Ich muss da mal dran denken, meine Schwester, da war ich schon deutlich älter, hat ihre Fingernägel von meiner Mutter geschnitten bekommen und die hat irgendwie so gezappelt. Währenddessen hat meine Mutter sie so ins Handgelenk reingestochen, das Blut gespritzt und so fürchterlich war das. Das heißt, diese Nagelfeile ist wahrscheinlich eine sehr clevere Idee, einfach damit mal auch mit so einem zappelnden Kind möglichst wenig Gefahr läuft, irgendwie sich zu verletzen.
Genau, und was man auch, man neigt ja dann so ein bisschen dazu, weil tatsächlich, klar, wenn die Nägel einmal lang genug sind, dann würden die auch von alleine einreißen und irgendwann abreißen. Was man nicht machen sollte, ist da versuchen nachzuhelfen und irgendwie so diesen Nagel abzureißen, weil auch das kann eben dazu führen, der Nagel ist super weich, dass das tief einreißt und dass da sich Bakterien draufsetzen. Das will man einfach möglichst vermeiden. Deswegen Feile ist auf jeden Fall ein super Tipp, finde ich.
Das ist echt ein guter Tipp, Tati. Vielen Dank dafür. Tati, wir haben jetzt über schon verschiedene Produkte gesprochen, die man verwenden kann. Eine Sache, die mir noch einfällt, ist das Babyöl. Ich finde, Babyöl ist irgendwie so das Erste, was man kauft, wenn man weiß, dass man ein Kind bekommt, weil irgendwie braucht jede Familie Babyöl zu Hause. Aber kannst du uns vielleicht auch mal erklären, warum man überhaupt Babyöl braucht und wofür es gut ist?
Ja, für dies tatsächlich, ich weiß auch noch, irgendwie das war, als ich das erste Mal schwanger war, war das auch so, ich glaube, ich habe da so drei verschiedene Öle gekauft, weil ich einfach irgendwie dachte, das braucht man. Und das waren tatsächlich die Produkte, die ich auch beim zweiten Kind nie, entweder gar nicht verwendet habe oder zumindest nicht aufgebraucht habe, weil ich so selten verwendet habe. Deswegen, also Babyöl ist in meinen Augen kein Muss, aber ich verrate dir gerne, wofür ich es gerne einsetze. Und zwar für einfach die Babymassage. Also nicht zur Hautpflege, ja, weil tatsächlich Öl ist ja reines Fett. Und Fett alleine ist eben nicht das, was die Haut braucht. Die Haut braucht immer eine Mischung aus Öl und Fett, sprich also eine Creme oder eine Lotion, die Mischung aus beidem enthält und nicht reines Öl. Das ist einfach aus Hautpflegesicht nicht optimal, aber für die Massage eben sehr wohl gut geeignet. Und ich staune immer wieder, gibt es auch tolle Studien darüber, wie, ja, welche Vorteile Babymassage alles haben kann für die Kleinen, dass die Kinder, das fand ich total spannend, tatsächlich, die regelmäßig massiert werden, im Vergleich zu unmassierten Babys, schneller, größer und schwerer werden. Also das fördert die Entwicklung der Kinder, fördert natürlich auch, sag ich mal, die psychomotorische Entwicklung, ja, weil das natürlich auch toll ist für die Bindung zwischen Eltern und Kindern und sich dadurch natürlich auch so ein bisschen die Bewegungsabläufe ja besser einspielen. Also die motorische Entwicklung wird dadurch begünstigt. Ist total spannend. Also ist auf jeden Fall eine schöne Sache und auch medizinisch gesehen wirklich eine sinnvolle Sache.
Das finde ich ja wirklich total spannend und habe davon auch noch nie was gehört, dass Baby, zum einen kannte ich Babymassagen gar nicht und zum anderen wusste ich nicht, wie Sinn das macht. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen, wie man das genau macht oder wie gibt es da was, auf was man beachten kann? Wie muss ich mein Baby massieren, um den besten Effekt zu bekommen?
Oh Felix, das ganze Internet und YouTube sind voll mit Anleitungen für Babymassagen und wer da sonst auch eine super Quelle ist, sind natürlich dann die Hebammen. Das kann ich euch nur empfehlen, Herzis, dass ihr da nochmal eure Hebamme konsultiert und fragt. Die haben da immer ganz tolle Massagetechniken und Tricks. Und das ist auch kulturell total unterschiedlich. Also es gibt da indische Massagetechniken zum Beispiel, die mir meine Schwägerin, die mit einem Inder verheiratet ist, gezeigt hat, die so ein bisschen abweichen von dem, was vielleicht hier praktiziert wird, die aber auf jeden Fall unsere Kinder immer super entspannend fanden. Und das lässt sich so ein bisschen schwer in Worte fassen. Aber es geht bei dem allen einfach darum, dass man wirklich in sanften Bewegungen, gleichmäßigen Bewegungen, ja, den Körper abstreicht und so ein bisschen stimuliert.
Super spannend. Vielleicht können wir da auch ein Video oder ein Tutorial in den Newsletter packen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht anderen auch so wie mir geht, die heute davon zum ersten Mal hören und irgendwie, ja, wenn man eben die psychomotorische Entwicklung und auch die Bindung fördern kann, dann ist es doch eine super, super Möglichkeit.
Das mache ich, Felix. Ich suche gerne was raus und ja, verlinke es im Newsletter. Gute Idee.
Klasse. Tati, das war eine sehr persönliche Folge. Ich fand es total schön, dir zuzuhören. Und ich glaube, man kann sich jetzt auch ganz gut vorstellen, wie das bei euch so war in den letzten Wochen, wie ihr mit eurem neuen Kind gestartet seid, gemeinsam auch diese Hautthemen sozusagen, ja, auch nochmal mit neuen Augen sozusagen gemeinsam begonnen habt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel daraus gelernt. Besonders das mit der Massage, das hat mich wirklich beeindruckt.
Ja, Felix, es freut mich, dass ja du auch noch was in unserem Podcast lernst. Ich lerne ja jedes Mal was, auch in der Vorbereitung und nochmal in der Recherche auch für jede Folge. Also ich glaube, wir beide profitieren von diesem Podcast und herzlich, ich hoffe, es geht euch auch so. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße, vielleicht auch an alle, die wie ich noch im Wochenbett sind. An euch denke ich ganz besonders und an alle anderen werdenden oder gewordenen Eltern, ja, ganz, ganz liebe Grüße.
Voll, sehe ich 100% genauso. Viele Grüße auch von mir. Tati, letzte Frage. Was ist das Thema der nächsten Folge?
Ja, Felix, in der nächsten Folge sprechen wir über Fehler, die passieren können, wenn man Cortisoncreme anwendet. Und das wollen wir natürlich nicht, liebe Herzis, sondern wir erklären euch, wie ihr diese Fehler vermeidet und Cortison richtig anwendet, damit euer Kind gesund bleibt.
Sehr cool. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund, liebe Herzis. Macht's gut. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Kroschke Kinderstiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unbedingt unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe, dein Team von Haut und Herz.